Halleluja. Papa, danke für deine Gegenwart heute Morgen. Danke für deine Liebe, die du heute Morgen fließen lässt in unser Herz, in der Anbetungszeit. Papa, danke für geistliche Lobpreismusik, Anbetungsmusik, die unser Herz öffnet, die unser ganzes Denken übernimmt, wo wir Sehnsucht haben nach dir, Jesus, wo wir dich anbeten dürfen, auch in Corona-Zeiten, wo wir unser Herz ganz bewusst öffnen und mitsingen und dich anbeten und dir Lobpreis und Ehre geben, weil du würdig bist, Jesus, weil du den Preis bezahlt hast am Kreuz, weil du uns zuerst geliebt hast. Herr, ich bete, dass die Herzen offen sind jetzt für das Wort, dass du auch den Zuhörern im Internet das Herz öffnest, auf der CD, Vater, dass wir wirklich offen sind für das, was du zu uns sagst in dieser Zeit, was wichtig ist für uns, was uns stark macht, was uns stehen lässt und was uns wirklich von nach vorne bringt in dieser Zeit, in der wir jetzt sind. Halleluja. Amen. Ich habe festgestellt, ist gar nicht so leicht, gute Lobpreismusik oder Anbetungsmusik zu finden. Glaubt ihr das? Ist gar nicht so einfach. Ich war selber überrascht, es gibt ganz viel christliche Musik, aber es gibt nur ganz wenig Christusmusik. Das ist ein Riesenunterschied. Christlich und Christus ist nicht dasselbe. Christus ist die Salbung, ist die Gegenwart Gottes. Es sind Lieder, die nicht Menschen schreiben, sondern die der Heilige Geist geschrieben hat, wo eine Melodie in das Herz eines Gläubigen kommt und aus dieser Melodie ein Lied entsteht und der Heilige Geist gibt die Lyrics dazu, gibt den Text dazu. Das ist für mich aus dem Geist geborene Musik. Und immer wenn du es laufen lässt und wenn du es 100 Mal nacheinander laufen lässt, ist immer die Salbung gleich stark. Auf der Musik, in der Musik ist die Salbung. Und das ist, was ich liebe. Ja, es gibt viele christliche Musik, da spürst du gar nichts. Oder da ist eine schöne Melodie oder ein schöner Gesang dazu. Aber das ist nicht die Salbung. Und ich glaube, wir müssen uns ausstrecken nach der Salbung. Wir müssen Gott lieben. Es gibt auch viele Sänger, die eine tolle Stimme haben, aber ihr Herz ist nicht dabei. Oder die toll Instrument spielen können, aber ihr Herz ist nicht dabei. Versteht ihr? Und ich liebe es, dass es so Musik gibt wie die von Bethel, von Jen und von anderen Menschen, die sich komplett hingeben. Und du spürst es. Du spürst, sie haben ihre Augen zu. Sie stehen nicht vorne und gucken die Leute an, sondern sie haben die Augen zu und gucken mit den Augen des Herzens Jesus an. Das ist echter Lobpreis, das ist echte wahre Anbetung. Amen. Die im Geist passiert, ich liebe das. Und ich wünsche mir, dass wir auch wieder zurück können, dass wir auch wieder hier, wir haben uns so trainiert in den letzten 10 Jahren anzubeten und zu loben und zu preisen und haben hier tolle Anbetungszeiten gehabt, ja, wo ich wirklich, hingeschmolzen bin, manchmal gar nicht predigen wollte, weil die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes so schön ist. Amen. So, aber wir kriegen es trotzdem wieder hin, oder? Ich freue mich darauf, wenn es wieder erlaubt ist. Halleluja. Heute gehen wir in Sprüche 4, ab Vers 1, in Hoffnung für alle. Und da spricht Salomo, König Salomo, einer der weisesten oder vielleicht sogar der weiseste Mensch, der je gelebt hat, unabhängig von Jesus. Und er sagt, ihr jungen Männer, hört auf mich wie auf euren Vater. Finde ich ein interessanter Satz in unserer Zeit, wo alles rebelliert und viele Kinder keinen Vater mehr haben. Ja, wo Alleinerziehende immer mehr werden in unserem Land. Ich habe es euch ja schon ein paar Mal gesagt, Deutschland nennt sich Vaterland als das einzigste Land der Welt. Ich habe noch nicht rausgefunden, ab wann das entstanden ist oder wer das zum ersten Mal gesagt hat, dass wir ein Vaterland wären. Es gibt das Mütterchen Russland und so. Ja, und viele andere, Mutter Erde, ja, und was weiß ich alles in Südamerika, aber Deutschland soll angeblich ein Vaterland sein. Ja, und das Interessante ist immer, ihr wisst es ja, da wo die Berufung ist, da ist auch was? Der Kampf, der Angriff. Der Teufel zerstört nicht umsonst so viele Ehen in Deutschland, weil aus kaputten Ehen kommen kaputte Kinder. Kaputte Kinder werden kaputte Erwachsene. Kaputte Erwachsene heiraten wieder. Was wird dabei rauskommen? Kaputte Ehe. Aus kaputte Ehe kommen wieder kaputte Kinder. Und der Teufel hat ein leichtes Spiel. Und hier finde ich interessant, dass die Bibel uns sagt, ihr jungen Männer, hört auf mich wie auf euren Vater. Viele in Deutschland, die das jetzt vielleicht hören würden, selbst Christen würden sagen, um Gottes Willen, bloß nicht, der alte Drecksack, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber die Bibel lehrt uns etwas anderes. Und wenn du die Bibel von Anfang liest, bis zum Schluss, vor allem auch im Alten Bund, Altes Testament, siehst du, dass alles aufgebaut ist auf Vaterschaft. Und Vaterschaft bedeutet nicht, die Töchter sind außen vor, sondern die Töchter sind mit drin. Vaterschaft ist Gott immens wichtig. Gott ist ein Vater durch und durch und er liebt Vaterschaft. Ich habe mal das Geschlechtsregister gelesen und der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Das geht über mehrere Seiten in der Bibel. Da dachte ich, ach Gott, was für ein langweiliger Käse. Das hört ja gar nicht auf. Da habe ich mal so Geschichten gehört von China, wo sie eine Bibel reingeschmuggelt haben und jeder in der Gemeinde durfte sich eine Seite rausreißen. Das sind Tatsachenberichte, auch in Russland war das so. Und da habe ich gedacht, hey, wenn das Geschlechtsregister erwischt hast, da ist er, hast du aber Spaß, ne? Und ich habe lange, lange nicht verstanden, warum das alles so ausführlich immer, ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, warum das immer so oft betont wird. Weil Gott ein Gott der Vaterschaft ist, versteht ihr? Und Gott liebt es, Vater zu sein. Und Gott möchte, dass die Väter Verantwortung übernehmen über die Kinder. Das ist im Geist dasselbe wie im Natürlichen. Verantwortung übernehmen. Wir leben heute in einer Zeit, wo das schon fast ein Fremdwort geworden ist. Verantwortung übernehmen. Wo ein Wort ist, wo ein Ja ist und ein Nein, es ist fast schon komisch geworden. Wenn man Leute trifft, die nicht lügen, denkt man eigentlich, ja, die lügen erst recht. Weil man gar nicht mehr glaubt, dass es noch Menschen gibt, die die Wahrheit sagen. Oder die zu ihrem Wort stehen. Die das meinen, was sie sagen. Richtig? Man fühlt oft und denkt so, na ja, ja, Schwätzer, ja, Versprecher, nichts halten und so weiter. Man hat sich dran gewöhnt und man findet sich schon fast damit ab. Und jetzt, wenn wir uns so programmieren und diese Dinge in unser Herz lassen, dann wird's schwierig mit dem Wort Gottes. Weil dann vergleichen wir Menschen mit Gott. Wir setzen Gott gleich, der nicht lügen kann, mit lügenden Menschen. Wir sind schnell dabei, dass wir denken, ja, ja, der hat mir versprochen, er hilft mir, da kam er nicht. Ja, Gott ist auch so. Ich habe gebetet für einen Schmerz, ging nicht weg. Also ist Gott auch nicht treu. Leute, manchmal ist es einfach ein Kampf. Manchmal geht es nicht mit einem Gebet einfach weg und dann ist gut. Manchmal ist es einen Kampf. Und manchmal weiß man nicht, wo genau die Ursache ist. Weißt du, es nützt nichts, wenn du in die Hauptstraße fährst, in die Hauptstraße 30 und fängst da an, das Haus zu löschen, es brennt aber bei 22. Dann wird's schwierig. Manchmal ist es im Geist so, wisst ihr? Du denkst jetzt, ja, wer fährt denn schon zum Haus, wo nicht brennt? Ja. Wenn ich manchen Christen beim Gebet zuhöre oder manchmal Sachen mitbekomme, denke ich, was beten die? Die beten für Häuser, dass sie gelöscht werden, die gar nicht brennen. Und da, wo es brennt, das raffen sie nicht. Weil sie keinen geistigen Einblick haben in die Dinge des Geistes, in die Dinge des Reiches. Heute ist wieder still, wunderbar. Ihr jungen Männer, hört auf mich wie auf euren Vater. Und jetzt schalten wir mal ein bisschen um, so gut es geht in uns, und stellen uns einen guten Vater vor, der das Kind liebt, der voller Erwartung die Schwangerschaft abgewartet hat, bis der Kleine da ist, der voller Eifer und voller Liebe und voller Verantwortung diesen Kleinen erzogen hat. Ihm das Beste mit auf den Weg geben wollte, ihm alles gesagt hat, was er wusste, ihn alles lehrte, was er braucht fürs Leben. Okay? Von dem Bild gehen wir jetzt mal auch aus, auch wenn es uns ein bisschen schwerfällt. Da ist nämlich ein Ausrufezeichen. Okay? Achte auf meine Lehre, damit ihr klug werdet. Ihr jungen Männer, achtet auf meine Lehre, damit ihr klug werdet. Und da gehören alle anderen auch dazu. Okay? Damit ihr klug werdet. Wer von euch will klug werden? Ja, nicht alle, schade. Gut, dann seid ihr vielleicht schon klug oder ihr meint, ihr seid es. Dann ist es für die anderen jetzt heute Morgen. Also ich möchte klug werden. Und ich weiß, dass das, was das Wort Gottes mir lehrt, mich in die Wahrheit führt. Und es gibt nur eine Wahrheit. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, nochmal, da gibt es viele Wahrheiten. Wenn 5 Leute einen Unfall beobachten, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass jeder eine andere Farbe nennt vom Unfallverursacherauto. Jeder hat einen anderen drin sitzen sehen, das hat man schon getestet, mehrmals. Und man wundert sich und sagt, die haben doch den Unfall gesehen. Selbst was du siehst, ist oft nicht die Wahrheit. Es gaukelt dir was vor. Wer von euch kennt verschiedene Menschen? Gott sei Dank alle. Mein lieber Schieber. Manchmal macht ihr mir Angst. Bist du schon mal irgendwo gelaufen und du denkst, ey, das ist doch der Harald. Und dann kommst du näher und denkst, das ist ja gar nicht. Dein Gehirn hat dir vorgegaukelt, es hat sein Gesicht auf den Menschen projiziert und du bist voll, rennst du, ups, Ich habe auch schon Leute angesprochen, ey, hallo, und sie drehen sich rum. Ich so, oh Gott, Entschuldigung, ich habe sie verwechselt. Schon mal erlebt? Wärst du jetzt nicht hin, wärst weggelaufen, würdest du bis abends glauben, wahrscheinlich heute noch das war er. Es war der Harald. Er wird 100 Jahre alt. Nein, es war nicht der Harald. Es war jemand ganz anders. Und damit möchte ich euch sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles glauben, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen. Es gibt nur eine Wahrheit. Nur eine Wahrheit, und das ist die aus dem Wort Gottes. Und das ist so wichtig für uns. Achte auf meine Lehre, damit ihr klug werdet. Nächster Vers. Was ich euch zu sagen habe, ist gut. Darum vergesst es nicht. Leider vergessen viele Kinder, was gut ist von ihren Eltern. Weil auch manche Sachen nicht gut sind, die die Eltern sagen. Manches ist nicht gut. Und dann vermischen wir und sagen, ja, der Alte, was der wieder sagt, oder die Olle, was die sagt, das ist, interessiert mich nicht. Fehler, Denkfehler im System. Nicht alles, was du sagst, ist falsch und nicht alles ist richtig. Aber hier ist die Bibel dran und die sagt, vergess es nicht. Nächster Vers. Ich war das einzige Kind meiner Eltern. Mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Wow, das wäre schön, wenn jeder von uns das sagen könnte, hä? Wenn jeder das sagen könnte, ich war das einzigste Kind. Das heißt, ich habe die volle Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ich bin umsorgt gewesen. Ja, ich habe nichts teilen müssen. Alles war für mich. Ja, das sind wenig Menschen, die das sagen können. Ja? Nächster Vers. Genau. Damals schärfte mein Vater mir ein, denk alle Zeit über das nach, was ich dir beigebracht habe. Denk alle Zeit darüber nach, was ich dir beigebracht habe. Das ist wichtig im Leben. Das ist in der Schule so, das ist im Arbeitsplatz so, das ist in der Lehre so. Wenn du dich danach richtest, wird dein Leben gelingen. Wenn du dich danach richtest, was du gelehrt bekommen hast, wird dein Leben gelingen. Ich übertrage das in den Geist zu einem wiedergeborenen Christen. Das, was der Heilige Geist dich und mich lehrt, wenn du darauf achtest, wird dein Leben gelingen. Du wirst nicht Schiffbruch erleiden, du wirst keinen Schaden erleiden, sondern dein Leben wird gelingen. Das ist eine absolute Zusage aus dem Wort Gottes. Erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Üben im richtigen Urteilen. Das ist immens wichtig für uns. Weil wir oft uns vertun, Leute beurteilen und dann merken wir hinterher, hoppala, ups, das war nicht gut. Wir haben beurteilt nach einem Halbwissen oder nach einem Viertelswissen oder nach gar keinem Wissen. Haben wir Leute beurteilt oder verurteilt oder gerichtet und dann stellen wir fest, es ist nicht gut. Und hier sagt uns die Bibel, wir müssen uns trainieren im richtigen Beurteilen. Machen Christen Fehler? Machen sie in unserem Leben Fehler? Wie sie sich verhalten, wie sie Dinge entscheiden oder was sie meinen, was sie von Gott gehört haben. All diese Dinge können uns verletzen, wenn wir nicht so denken, wenn wir es nicht so sehen. Und da müssen wir lernen, richtig zu urteilen, indem wir Einsicht erwerben und uns drin üben. Wir üben uns drin. Den Heiligen Geist zu fragen, Heiliger Geist, wie siehst du es? Ist es dein Plan, ja oder nein? Wenn er ja sagt, brauchen wir uns nicht mehr aufregen drüber, weil es ist sein Plan. Wenn wir uns dann immer noch drüber aufregen, wird es so sein, dass wir im Heiligen Geist im Weg stehen und sagen, Heiliger Geist, es gefällt mir nicht, mach es so, wie ich es gerne hätte und das wird nicht passieren. Deswegen müssen wir uns drin üben. Wir müssen uns drin üben. Vielleicht ist es auch andersrum. Du wünschst dir, dass irgendwelche Leute in deiner Firma oder in der Gemeinde oder wie auch immer Mitarbeiter werden. Und es ist überhaupt nicht vom Heiligen Geist vorgesehen. Wenn du die jetzt ziehst und irgendwo reinsetzt, wo sie nicht sein sollen, das wird ein Chaos. Du wirst nicht glücklich, die werden nicht glücklich und die Gemeinde wird nicht glücklich. Deswegen müssen wir üben und immer wieder üben und sagen, Heiliger Geist, wo ist es? Und ganz oft lernen wir leider mit Schmerz und Tränen. Richtig? Gott sei Dank dürfen wir lernen und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Aber hier sehen wir, erwirb Einsicht. Ich glaube, der erste Wunsch muss sein, willst du überhaupt Einsicht? Oder ist deine Einstellung, jeder hat das Recht auf meine Meinung? Das wird auch schwierig. Wenn du Einsicht willst, musst du das wollen in deinem Herzen und sagen, Herr, gib mir den Wunsch, einsichtig zu sein, auch mal nachzugeben, auch mal das zu akzeptieren, was jetzt nicht in deinem Plan oder in deinem Wollen ist. Leute, das ist nicht, das ist was. Das ist eine Baustelle. Aber ich bin froh, weil ich weiß, da, wo der Herr uns was sagt oder uns was zeigt und wir die richtige Entscheidung treffen, ist immer Frucht. Immer. Selbst wenn am Anfang Tränen waren, wird am Ende Frucht sein. Glaubt ihr das? Vielleicht hast du dich in irgendjemand verliebt und du irgendwie spürst du, es ist nicht mein Mann oder meine Frau. Vor allem, wenn es Ungläubige sind. Und der Heilige Geist zeigt dir irgendwie, er zeigt dir in seiner Liebe, das ist er nicht oder die ist es nicht. Und wenn du dich dann durchboxst und sagst, Heiliger Geist, ich bete, dass du dich für mich entscheidest. Sag ja zu meiner Bescherung. Das wird schwierig. Natürlich wird Gott dich nicht verlassen, wenn du die Person heiratest. Aber ich glaube, das ist ein steiniger Weg. Und dass der sich bekehrt oder sie, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist ein krasses Beispiel jetzt, okay? Aber wenn du sagst, okay, Heiliger Geist, ich trenne mich, ich lasse jetzt los, es tut so weh, ich will nicht, dass das Gute dem Besten im Weg steht. Ihr wisst ja immer, der größte Feind vom Besten ist das Gute. Und der Teufel schickt immer das Gute in unser Leben. Er liebt es, dich abzuhalten vom Besten. Und wenn du dann loslässt und sagst, jetzt tut's weh und ich warte und vielleicht geh noch ein paar Jahre ins Land, dann kommt er mit Zweifel, er will Unkraut auf deinen Weizen sehen und sagen, siehste, passiert doch nichts. Hetzte mal, ne? Da musst du standhaft bleiben. Sagen, Herr, ich brauche Weisheit, gib mir Weisheit, gilt es alles noch? Und dann kommt aber der richtige Partner für dich und du heiratest und du merkst, Mann, das ist ja wie Deckel auf Eimer und das passt ja alles. Das ist ja so der Hammer, wir ergänzen uns so megamäßig. Warum? Weil du dich entschieden hast für Weisheit. Das haben nur ganz wenig Menschen, sag ich dir. Du triffst wenig Menschen im Leben, die wirklich auf den Herrn gehört haben. Die meisten machen ihr Ding. Warum? Weil die Wurzel in der Vaterschaft ist. Weil sie nicht begreifen wollen oder können, dass Gott gut ist. Und dass alles, was er sagt, selbst was er dir verbietet, ist gut für dich. Wir wollen das nicht. Wir bocken, wir sind trotzig, wir sind in einer egoistischen Gesellschaft. Ich habe auch den Heiligen Geist, habe ich schon von einigen gehört. Ich habe auch den Heiligen Geist. Was heißt denn das? Mein Heiliger Geist sagt was anderes wie dein Heiliger Geist. Lass die Leute ziehen, alles gut. Halleluja, sei gesegnet. Guck, zieh weiter. Das hilft nichts. Versteht ihr? Vergiss meine Ratschläge nicht. Vergiss meine Ratschläge nicht. Wir als neue Schöpfung können diese Verse in einem ganz anderen Licht lesen wie die Menschen damals. Im alten Bund war Gott nicht der Vater, nur ganz begrenzt. Wir heute wissen das. Halleluja. Vers 5 waren wir, gell? 6. Ganz wichtig, trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie. So wird sie dich beschützen und bewahren. Trenne dich nie von der Weisheit. Trenne dich nie von der Weisheit. Wer ist die Weisheit? Jesus. Trenne dich nie von Jesus. Das tust du natürlich nicht. Du sagst nicht, Jesus, verschwinde aus meinem Leben. Aber wir tun ganz oft genau das Gegenteil von dem, was Jesus will. Oder wo er dir einen Auftrag gibt und du gehst nicht hin und betest. Oder du machst jetzt nicht deinen Mund auf oder was auch immer das sein kann. Und alles ohne Anklage heute Morgen. Trenne dich nicht von der Weisheit, sondern liebe sie. So wird sie dich beschützen und bewahren. Wisst ihr, dass Gott gut ist alle Zeit? Ich habe den Monat 800 Euro Autorechnung. Habe ich gedacht, wunderbar, ich freue mich total. Super. So, und dann nach 2 Tagen, nachdem ich die Rechnung bezahlt habe, springt meine Autoscheibe, Riss, bumm. Denke ich, wieder 150 Euro für die Selbstbeteiligung. 950 Euro Autorechnung. Das ging gerade so weiter. Dann kam noch die Rechnung vom Semi, 125 und so weiter. Wunderbar, da bist du happy. Am Samstagabend Freitagabend habe ich die Versicherung angerufen, habe ich eine Schadensnummer gekriegt. Samstagmorgen habe ich dann bei Mazda angerufen, habe gesagt, ich brauche eine Autoscheibe. Ja, der Meister ist nicht da. Soll er sie zurückrufen? Sage ich ja. Den ganzen Samstag warte ich, weil ich gewusst habe, die machen um eins zu. Niemand ruft mich zurück. Dann habe ich viermal angerufen, geht viermal niemand ans Telefon. Dann habe ich gedacht, Mensch, die hätten jetzt heute schon die Scheibe bestellen können. Dann hätte ich die vielleicht Montag oder Dienstag schon drin, bevor es regnet und so weiter. Weil ich bin Thomas, weil ihr wisst schon, ne? Ihr habt auch so Sachen, wo ihr euch gut auskennt. Habe ich mich den Samstag aufgeregt, den ganzen Samstag. Warum haben dort so eine Frechheit? Rufen die nicht zurück? Die wollen kein Geld und ihr seid nicht so, ich weiß. Ihr sagt, das muss vom Herrn sein, Amen. Bei mir war das nicht so. Ich habe noch gedacht, Mann, ich gehe in eine andere Werkstatt, gerade aus Trotz, ne? Sonntagabend, als ich so ein bisschen ruhig war, spricht der Heilige Geist zu mir. Sagt, Thomas, weißt du eigentlich, dass du Casco Select hast? Ups. Das heißt, nicht ich suche die Werkstatt raus, sondern meine Versicherung. Und da habe ich da nochmal angerufen, nee, Sie müssen in die und die Firma, nicht zu Mazda. Boah, fiel mir ein Stein vom Herzen, nämlich wenn ich Samstag telefonisch die Scheibe bestellt hätte, da hätte ich die bezahlen können. Versteht ihr? Die Versicherung sagt, zahlen wir nicht und ich, Mazda, ich sag, zahlen Sie mal. Wisst ihr, wie gut Gott ist? Und ich habe so wieder gedacht, wieder mal so ein ganz banales Beispiel in meinem Leben, wo ich denke, Gott ist so gut. Gott hat nicht zurückrufen lassen. Gott hat niemand ans Telefon lassen. Es war absolute Bewahrung. Und am Montag um 12 ruft dann der Meister von Mazda an, sagt, es hat sich erledigt, alles gut. Ja, Halleluja. Ey, ich hab's vollkommen vergessen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach die Weisheit liebe. Ich denke dann schon im Prozess, warum geht da keiner ran? Es muss schon einen Grund haben. Aber es regt mich trotzdem auf, weil ich will das jetzt geklärt wissen, ja. Und das sind so Dinge. Und dann kommt das Wochenende. Das liebe ich am allermeisten, ja. Wenn ich, da sitze ich wie auf Kohlen, ja. Aber ich lerne dazu. Ich lerne dazu und habe so gedacht, Herr, du bist so gut. Und das habe ich den Monat oder letzten Monat zigmal erlebt in so einer Art und Weise, wo ich denke, Gott, du bist echt der Hammer. Du bewahrst mich. Ich habe ja nicht mal gebetet für Bewahrung. Aber ich lerne, auf Gott zu schauen in jedem Bereich, auch wenn die Türe zu ist, ist es gut. Weil Gott weiß, warum die Türe zu sein muss. Amen. Auch in deinem Leben ist ein Lernprozess. Verlasse nicht die Weisheit. Lauf nicht weg von der Weisheit. Trenne dich nicht von der Weisheit. Amen. Auch wenn es dir voll gegen den Strich geht und du gerade gar nichts kapierst, darfst du wissen, Gott ist gut. Und er ist für dich. Und er bewahrt dich. Die Scheibe hat 800 Euro gekostet. Schweineteuer. Ich habe nämlich letztes Jahr mal gefragt, weil meine Scheibe schon ziemlich verschlissen war. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so traurig, dass die Scheibe jetzt kaputt ging. Ja, aber trotzdem, es ist Rennerei. Nächster Vers. Aber wir haben so einige. Müssen wir schon ein bisschen Gas geben. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig, dass du reich wirst. Oh, Moment, nur noch mal nachlesen. Nur eins ist im Leben wirklich wichtig. Nur eins. Eine Sache. Eine. Wichtig für dich. Nicht unter anderem. Eine. Eine Sache ist wichtig. Werde weise. Werde verständig. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Kein Preis. Die Ungläubigen scheitern ständig. Guck sie dir an. Wie sie alle sterben. Ratzefatze, Michael Jackson. Kannst sie nennen, Schauspieler, alle Reihe um, alle Berühmten dieser Welt. Sie haben ihre Zeit, ja. Wo sie einen Oscar kriegen, wo sie irgendein Award kriegen, wo sie ständig im Fernsehen kommen und alle bewundern sie. Und dann kommt Payday, Zahltag. Wo Mr. S. anklopft und sagt, heute ist Zahltag. Das ist nicht Weisheit. Und ich wundere mich, wenige Menschen sich Gedanken machen um die Ewigkeit. Ganz wenig Menschen nur. Sie leben in den Tag rein und denken, hey, que sera, sera, whatever will be, will be. Irgendwas wird schon kommen, irgendeine Macht gibt's da. Und der liebe Gott ist ja lieb, deswegen wird er mich schon reinlassen. Glaube ich nicht. Menschen sind so seltsam. Die denken alle, sie kommen in den Himmel. Ich habe mal vom Evangelisten ein tolles Beispiel gehört. Der hat gesagt, stell dir vor, du wohnst 30 Jahre in der Straße, ganz unten am Eingang. Und oben am Ende wohnt ein Mann, alleine. Der hat noch nie guten Tag gesagt, der war noch nie bei dir, du kennst den nicht. Und jetzt ist er 80 geworden und verliert sein Haus. Und dann kommt er runter, macht Ding-Dong, hier bin ich. Und du sagst so, wer sind Sie? Ja, ich wohne doch schon 30 Jahre mit Ihnen in der Straße. Ja, und? Ja, ich bin rausgeflogen, ich ziehe jetzt bei euch ein. Wie? Versteht ihr? So müsst ihr euch das Leben der Gottlosen vorstellen. Sie leben nebenher. Sie leben nebenher neben Gott. Sie wissen, wo er wohnt. Sie kennen seinen Namen. Aber sie interessieren sich null. Sie sagen nie Hallo, nix. Deswegen sagt Jesus ständig an verschiedenen Bibelstellen, ich werde ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Wer seid ihr? Würdest du diesen Opa in dein Haus lassen? Komm, sei ehrlich, red mit mir. Einer, keiner? Keiner würde diesen Menschen, egal ob Opa, Oma oder irgendwas, in sein Haus lassen. Er sagt, ich kenne sie nicht, geht's ihnen noch gut? Warum denken alle Menschen, Gott ist so? Gott lässt alle in den Himmel. Das ist nicht so. Wisst ihr, die Hölle ist ein Ort ohne Tor. Der Himmel hat Tore. Denk mal drüber nach. Kommst du nur rein mit Erlaubnis, in die Hölle darf jeder. Wow. Werde weise, werde verständig. Nächster Vers. Liebe die Weisheit. Das ist eine Entscheidung. Ob du die Weisheit liebst oder nicht. Liebst du die Weisheit? Liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst, liebst du die Weisheit. Er ist die Weisheit. Das haben wir uns neulich mal angeschaut. Richtig? Er ist der Weisheit. Es steht im Kolosserbrief, haben wir uns angeschaut. Er ist der Weisheit Grund. Die Erkenntnis des Christus ist der Anfang aller Weisheit. Und hier heißt es nochmal, liebe die Weisheit. Wisst ihr, was ein ganz großes Kriterium ist, zu sehen, ob jemand Jesus liebt oder nicht, ist Anbetungszeit. Lobpreis, laut kreischen, hüpfen, tanzen, springen kann jeder, ist wie im Fasching. Aber in die Tiefe zu gehen, die Bibel sagt im Epheserbrief, zu ergreifen, was die Länge, die Breite und die Höhe ist. Das ist dreidimensional, ist unsere Welt. Das kann jeder nachrechnen. Und dann kommt als Viertes die Tiefe. Die Tiefe kann man nicht messen. Die Tiefe ist in deinem Herzen. Wie tief liebst du deine Frau? Wie tief liebst du deine Kinder? Das kann man nicht messen. Wie tief soll das sein? Wie tief liebst du den Herrn? Und ich denke mir immer und immer wieder, wenn jemand nicht anbeten kann, und ich rede jetzt nicht von Neubekehrten, sondern Leute, die schon länger dabei sind, wenn jemand nicht weiß, was Anbetung ist, sich nicht fallen lassen kann, ihm keine Tränen fließen, er nicht den Herrn spürt, dann zweifle ich, ob der wiedergeboren ist. Ich zweifle dran, ob der jemals wirklich Jesus kennengelernt hat, ohne das Böse zu meinen. Sondern ich denke, was stimmt da nicht? Oder wenn du ein Anbetungslied laufen lässt, mir sind auch gerade die Tränen wiedergekommen, immer wenn ich diese Lieder höre, weil es mich jedes Mal ganz tief berührt. Wenn da Leute eiskalt sind und da sitzen, sich langweilen oder vielleicht in der Nase bohren, keine Ahnung, was so einer macht oder einer nicht, meine jetzt nicht uns, sondern generell, dann frage ich mich, ob der wirklich wiedergeboren ist. Wiedergeboren heißt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Er ist der Kapitän auf meinem Schiff. Ich liebe ihn. Ich habe verstanden, ohne ihn bin ich verloren. Versteht ihr? Oder wenn jemand ständig leichtfertig sündigt, dann frage ich mich, hast du verstanden, dass Jesus vor Schmerzen geschrien hat? Leise geschrien hat. Weil wir wissen ja, er hat seinen Mund nicht aufgetan. Er war wie ein Schaf, was zum Schlachter geführt wird. Aber innerlich hat er geschrien vor Schmerzen für dich. Wenn jemand es leicht nimmt, frage ich mich, ob du bekehrt bist. Frage ich mich, ob der wirklich jemals einmal in seinem Leben Jesus erkannt hat oder ob der vielleicht christlich aufgewachsen ist oder die Oma, der Oma zuliebe irgendwo einen Stuhl wärmt. Leute, wir müssen die Weisheit lieben. Wir müssen Jesus lieben. Geht doch gar nicht anders. Die habe ich gesagt, alles, was Gott von uns zurückverlangt, ist, dass wir ihn lieben. Stimmt's? Und das geht nur in Freiheit. Es geht nur aus der Entscheidung heraus. Du kannst niemanden zwingen. Du kannst Leute mit in so ein Kinderheim nehmen, wo frisch geborene Babys liegen. Und du guckst es an und du, oh, ich würde gleich alle mitnehmen, aber ich kann ja nur eins adoptieren. Und da ist jemand vielleicht dabei, der sagt, boah, von den Balken will ich kein einziges. Ist das ein Schrei hier? Verstehst du? Du kannst nicht sagen, komm, lieb es doch. Entweder spürt er es oder spürt es nicht. Entweder ist das Herz offen oder nicht. Versteht ihr? Und so ist es mit Jesus. Du liebst ihn entweder und da ist was da oder eben nicht. Ich meine, der Weg ist das Ziel. Wenn jemand so ein Liebeslegastheniker ist, da kannst du dich heilen lassen. Du kannst rauskommen aus dieser Gefühlskälte. Du darfst rauskommen aus deinem alten Zustand. Das meine ich nicht. Aber wenn jemand partout nichts empfängt oder nichts spürt oder irgendwie anteilsnahmslos in der Anbetung sitzt oder steht, dann frage ich mich, wo das Problem ist. Da stimmt das nicht, oder? Wenn Jesus mir begegnet, kann ich nicht reagieren. Ich kann's nicht, ich weiß nicht. Liebe die Weisheit, sie wird dir Ansehen verschaffen. Ehre sie, dann erlangst du Ehre. Investiere auf das Richtige, auf den richtigen Acker und du wirst vom richtigen Acker das Richtige ernten. Das ist ein Prinzip, was sich durch die ganze Bibel hindurch zieht. Durch die ganze Bibel hindurch. Halleluja. Vers 9. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Überleg mal, was alles da drin ist. Was schon eine Belohnung drin ist, wenn du nach der Weisheit trachtest. Wenn du nach dem trachtest, wo du Einsicht erwirbst. Einsicht. Menschen machen viele dumme Sachen. Die pinkeln auf Stromleitungen, von den, wo die Kühen eingezäunt sind, und wundern sich dann, wenn es einen Ausschlag gibt. Ja, und finden das lustig. Und das ist ein ganz banales Beispiel. Es gibt aber auch Hochvoltleitungen, und da würde ich nicht ranfassen. Und so gibt es im Geist auch Dinge, da will ich nichts mit zu tun haben. Da mache ich einen großen Bogen drumherum, weil ich weiß, nee, ich will es nicht riechen, ich will es nicht sehen, ich will es nicht anfassen, ich will damit nichts zu tun haben. Fertig, aus. Und es ist wichtig, wir können nicht spielen. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Ich glaube, das ist etwas Schönes. Es ist etwas, wo etwas eine Frau krönt, einen Mensch krönt. Amen. Wo etwas Besonderes ist. Und da glaube ich dran. Ich glaube daran, dass das so ist. Nächster Vers. Mein Sohn, höre auf meine Worte, dann wirst du lange leben. Wisst ihr, das erste Gebot mit Verheißung ist die erste Attacke Satans. Wie heißt das erste Gebot mit Verheißung? Ehre Vater und Mutter. Weiter. Auf dass es dir wohl ergeht und du lange lebst. So, was macht der Teufel? Er weiß, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Wenn es dir gut geht, wollen die Leute immer gerne alt werden. Wenn es ihnen schlecht geht, wollen sie immer lieber gestern gehen. Aber wenn es dir gut geht, möchtest du gerne alt werden. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Ehre Vater und Mutter. Bei wem klingelt schon? In der Zeit, in der wir leben. Die kaputten Kinder nehmen immer mehr zu. Noch nie wurde so viel Psychopharmaka an Kinder verschrieben wie in unseren Tagen. Das ist auch die Pharmalobby, aber nicht nur. Es wird immer extremer mit dem, was abartig ist, weil Vater und Mutter nicht mehr geehrt werden. Und zum Teil ist es auch schwierig, Vater und Mutter zu ehren, weil die ja auch schon aus kaputten Verhältnissen kommen. Versteht ihr? In Deutschland ist es extremst. Das fing schon im Kaiserreich an. Im Kaiserreich haben die kleinen Buben immer eine Matrosenuniform getragen. Habt ihr schon mal so Bilder gesehen? Die wurden erzogen, Soldaten zu werden. Und da kamen Sprüche auf, die ich auch noch mein Leben oder meine Kindheit lang gehört habe. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Weinen war ein Zeichen von Schwäche. Die Kinder, vor allem die Jungs, wurden früh erzogen, nicht zu weinen. All das bringt seelische Krüppel hervor. Wenn man keine Empathie mehr zeigen kann, weil man sie nicht zeigen soll oder darf, weil man so erzogen ist, geht man kaputt. Innerlich kaputt. Und man muss es mit anderen Dingen kompensieren. Meistens bei den Männern ist meistens Alkohol. Da wird die Birne weggehauen und dann irgendwie der Schmerz kompensiert. Ja? Und dann geht es wieder weiter in der Ehe, wo die Frau nicht bekommt, was sie will und so weiter. Es gibt nie ein Kompliment, es gibt nie Anerkennung, alle funktionieren nur. Die Kinder wachsen in so einem Verhältnis auf. Da gibt's nur Leistung, Schule, Schule, Schule. Dann ist alles gut, wenn nicht, alles schlecht. Und so geht es dann immer und immer wieder weiter. Und für uns als Christen, egal wo wir herkommen, egal was unser Background war, wir müssen mit einer Riesenschere des Geistes abschneiden und sagen, bis hierhin, und wenn es seit 300 Jahren in der Familie so war, ist mit mir Schluss. Amen. Mit mir hat was Neues angefangen, damit meine ich dich. Mit dir hat ein Segen angefangen, mit dir hat eine Erlösung angefangen, die sich jetzt wie ein roter Faden durch dein Leben ziehen muss. Und es geht Stück für Stück, der Weg ist das Ziel. Es macht nicht plopp und du wachst morgens auf und alles ist dann grün. Das, so passiert es nicht, das wäre schön, aber so ist es nicht. Es ist ein Prozess, wo wir lernen. Und ich sehe bei vielen Kindern, die christlich gut aufgewachsen sind, die haben nicht mal 10% der Probleme, die ihre Eltern hatten. Warum? Weil all diese Minderwertigkeiten und diese ich kann das nicht, ich weiß das nicht, ich habe das nie gelernt, haben die nicht. Die wachsen auf und sagen, hey, mit meinem Gott springe ich über alle Mauern. Mit meinem Gott überwinde ich weit. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich werde nie vergessen, wo der Sammy immer bei Oma und Opa war und immer wenn er Schmerzen hatte, Vanessa auch, aber beim Sammy ist man noch ein bisschen jetzt, weil es noch nicht so lange zurückliegt, da hat er immer gesagt, Papa, bet mal für mich, Mama, bet mal für mich. Haben wir gebetet, egal was war, Bauchweh oder Erkältung, ging immer weg, immer. Und dann war er bei den Großeltern mehrmals, da war noch ganz klein, und hat er auch irgendwas gehabt und hat gesagt, Opa, bet mal. Dann hat er gesagt, das hilft doch nicht. Und das war mehrmals nacheinander. Und dann weiß ich noch, dann hat er ganz entrüstet angerufen und ins Telefon keult. Mama, Papa, der Opa glaubt nicht. Der hat zu mir gesagt, das hilft nicht. Warum glaubt denn er dann Jesus? Werde ich nie vergessen. Was will ich damit sagen? Der kindliche Glauben ist das, was wir haben müssen. Ein Kind denkt nicht drüber nach, wie macht Gott es? Wie funktioniert es? Der weiß, mein Papa ist gut, der macht es. Halleluja, Jesus ist für mich. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen diesen kindlichen Glauben. Dieses Loslassen und auf Jesus schauen. Mein Sohn, höre auf meine Worte. Mir kommt es vor, wie wenn das Jesus gerade sagt. Wie wenn es zu dir gerade sagt, hör auf meine Worte. Dann wirst du lange leben. Yo, in unseren Zeiten, schwieriger Satz. Die meisten wollen vielleicht nicht. Aber wer weiß, was noch Gutes vor dir liegt. Weißt du noch, was Jesus vorbereitet hat? Ich glaube nicht, dass das alles war. Amen, nächster Vers. Ich lehre dich, damit du weise wirst und zeige dir den richtigen Weg. Wow. Halleluja. Greift es. Mach dir gerade auf dein Herz ein Tattoo. Schreib es auf die Tafeln deines Herzens. Und sag, danke Herr, lehre du mich, damit ich weise werde. Zeig du mir den richtigen Weg. Ich gucke gerne Sendungen, wo die Bauretter zum Beispiel, schon mal gesehen? Es gibt so viele Leute, die bauen ein Haus und sind mit einer Betrügerfirma zusammen. Die zahlen eine Riesensumme vom Haus an und dann Geld weg, da steht der Rohbau, nix, fertig. Ich frage mich manchmal, wie dumm muss man sein, eine Rechnung zu zahlen, bevor sie erledigt ist. Oder sie haben eine Firma, die können nichts. Die bauen Fenster ein, da regnet's rein, dann schimmelt's, da läuft das Wasser die Wand runter. Hab neulich gesehen, das Haus musstest du abreißen, es war komplett kaputt. Komplett verschimmelt. Hab ich gedacht, was für eine Tragödie. Sie mussten nochmal dieselbe Summe von der Bank finanzieren. Da hast du aber die Karte, du. Oder du bist finanziell am Ende, musst 400.000, 500.000 Euro an die Bank zahlen, weil das Geld weg ist, du hast kein Haus dafür. Musst immer noch in Miete wohnen. Da hast du aber einen Spaß. Versteht ihr? Und ich denke so oft, Halleluja, ich habe meinen Jesus. Das wird mir mal nie passieren. Amen. Egal, ob ich will ja kein Haus, aber versteht ihr? Die kleinen Dinge schon. Die kleinen Dinge. Ich habe oft, wenn ich Dinge gekauft habe, gebraucht, vor allem bei Autos, ich weiß immer, welches meins ist. Mittlerweile bin ich da so trainiert, ich sehe das dann schon im Bild, das erste und ich weiß, das ist meins. Und so ist es immer. Aber früher noch, wo ich anfing, da bin ich alles noch hin und habe gesehen, oh, roten Dreier BMW, oh. Und der Herr sagt nein. Und ich sag ja. Und der Herr sagt nein. Und ich sag ja. Und dann, wenn der Herr immer noch nein sagt, dann suche ich mir Christen, die ja sagen. Die findest du immer. Was sagst denn du, Schwester? Das sind dann die, die dich so lieb haben und wollen dir nicht widersprechen. Wenn du das unbedingt willst, dann kauf's doch. Ich find's gut. Ich hab Frieden drüber. Ah, schön. Es nützt mir gar nichts, wenn ein anderer Frieden hat, wo ich dann abbezahle. Wo euch den Schaden hab, richtig? Mach ich heute nicht mehr. Ich weiß, Herr, ja, nein. Ich sehe sofort die Ampel, grün oder rot. Und dann ist gut. Und wenn Nein ist Nein, Nein ist gut. Nein ist gut, dass ich das mal sage. Ich war so bockig früher und so zornig und so widerspenstig. Mann, wenn Gott nicht gewesen wäre, hätte ich meine Bundeswehrzeit niemals überlebt. Ich war immer widerspenstig zu allen Vorgesetzten. Rotzefrech war ich. Ich habe manchmal selber gedacht, sag mal, hast du das jetzt wirklich gesagt? Bist du wahnsinnig? Und irgendwie hat Gott immer Vaseline um mich rum. Ich bin immer durchgeflutscht. Aber es war auch Zeigefinger. Ich sage, hör auf damit. Gott macht nicht ewig. Ne? Irgendwann sagt er, jetzt ist Schluss. Aber das ist wichtig, dass wir es lernen irgendwann. Dass wir es lernen. Ich lehre dich, damit du weise wirst und zeige dir den richtigen Weg. Ist es nicht der Hammer? Stell mal vor, hier wird stehen, du nervst mich, du gehst mir auf die Nerven, ich zeig dir gar nichts und schon gar nicht den richtigen Weg. Da hätte man ein Problem. Aber Gott ist gut. Er zeigt dir den richtigen Weg. Er zeigt dir deinen Lebensweg, wo du arbeiten sollst, wo du wohnen sollst, wen du heiraten sollst und welche Gemeinde du gehst. Das sind die vier richtigsten Fragen in deinem Leben. Wo wohnst du? Das entscheidet alles. Du kannst nicht nach Kreuzberg oder in die Bronx ziehen und sagen, da geht's mir und meinen Kindern gut. Da wird es deinen Kindern nicht gut gehen. Du kannst auch nicht sagen, ich arbeite irgendwo bei der Mafia, ich bin der Chauffeur vom Mafia-Boss, ich verdiene gut, was der macht, geht mich nichts an. Das wird auch nicht funktionieren. Du kannst auch nicht sagen, ich heirate irgendjemand, wird schon gut hinhauen. Das wird auch nicht funktionieren. Die drei Fragen bestimmen jeden Menschen das Leben. Und dann kommt bei Christen Nummer 4 dazu, welche Gemeinde gehe ich? Ja, welche Gemeinde gehe ich? Du kannst nicht in irgendeine Gemeinde gehen und denken, wird schon alles gut. Das ist wie ein Restaurant. Du kannst auch nicht in irgendein Restaurant gehen essen. Ich sag's euch ja oft, ich gehe meistens, wenn ich wo neu bin, als erstes auf die Toilette. Und wenn die Toilette versüfft ist, frag dich nicht, wie die Küche aussieht. Oder vielleicht fragst dich doch. Stimmt's? Komm, sei ehrlich. Wenn ein Gastwirt kein Geld ausgibt für Reinigungspersonal, Toilettenutensilien und Sauberkeit, was denkst du, wie es in der Küche aussieht? Da ist noch mehr Durchgangsverkehr wie in der Toilette. Wahr oder nicht wahr? Und du erkennst es an den Früchten, erkennst du die Dinge. Ich habe vor Jahren, werde ich nie vergessen, hatte man Klassentreffen nach 20 Jahren, das erste Klassentreffen, habe mich drauf gefreut. Da wusste ich die Gaststätte, ah ja, da und da war ich noch nie. Dann bin ich mit Bärbel spazieren laufen gegangen, sind wir da vorbeigelaufen, sehe ich, wie der Koch rauskommt, über den Innenhof läuft, an den Baum pinkelt und wieder in die Küche geht. Ein ganz teures Restaurant mit Sterne und Schnickschnack. Dann gucke ich Bärbel an, sage ich, ist das gerade wirklich passiert? Sag, ist das gerade wirklich, hat er gerade wirklich, nee, doch. Ich habe es nicht fassen können. Und dann waren wir dort 14 Tage drauf mit der Klasse. Alle haben was gegessen, nur ich nicht. Ich habe ein Flaschenbier bestellt. Da ich sage, ich mach das selber auf. Und alle haben Fisch gegessen. Ja, willst du nichts essen? Sag ich, nö. Machst du Diät? Nö. 100 Fragen. Sag, jetzt lasst mal ruhig, ich esse nichts. Ich hab gedacht, ich lasse mich auf keine Diskussion ein. Aber wisst ihr, solche Sachen, wenn du das siehst, sei weise. Wenn der sich so verhält, dann weißt du, wie der sich den Rest der Zeit verhält. Ich habe das nicht mit Sicherheit nicht zufällig gesehen, sondern ich durfte das sehen. Und solche Sachen sehe ich ganz oft im Geist. Weisheit. Amen. Weisheit ist wichtig für unser Leben. Weiter geht's. Nächster Vers. Auf diesem Weg wird kein Hindernis dich aufhalten. Wer will das von euch? Ein paar, Gott sei Dank. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Selbst wenn es schneller geht, wirst du nicht stolpern. Auf diesem Weg ist kein Hindernis, was dich aufhält. Frag dich mal in der Vergangenheit, wenn dich was aufgehalten hat, ob du wirklich auf dem Weg warst, den Gott für dich hat. Manche Leute sind 4-mal geschieden. Frag dich mal, warum. Weil du immer dich mit in die Ehe bringst. Und das ist das Problem. Ohne dich wäre die Ehe toll. Jo, ist die Wahrheit. Ich habe im Dezember hier mit einer Frau diskutiert, die neu war und unbedingt einen Mann wollte. Dann habe ich zu ihr gesagt, frag dich doch mal, ob du jetzt, heute und hier bereit bist für einen Partner. Ja, total. Die hört ja überhaupt nicht. Das sind so Leute, die lassen dich nicht ausreden, fallen dir ständig ins Wort. Da weißt du schon, da kann man nicht helfen. Ist der Grand Canyon tief? Nö, der ist nicht so tief. Ah, da fahre ich da mal drauf zu. Ja, Vollgas am besten. Du kannst ja nicht aufhalten. Da stehen 5 Warnschilder. Achtung, gleich wird's tief. Da Das sagen die, ich sehe gar nichts. Wo soll da was sein? Da ist doch nichts. Wumm, voll weiter. Muss man machen lassen. Sie hat nicht verstanden, was ich ihr sagen wollte. Versteht ihr, was ich meine? Frag dich mal für dich, bist du ready für einen Partner? Bist du ready für den neuen Job? Bist du ready für den Umzug? Bist du ready? Wenn nicht, wenn die Ampel rot ist und du fährst los. Es gibt da so größere viereckige Dinger mit 18 Reifen, haben manchmal 40 Tonnen. Wenn der von rechts kommt, kannst du schon mal dich fein verabschieden. Da braucht man nicht mehr viel diskutieren. Im Geist ist es oft dasselbe. Manche werden manchmal im Geist vom 40-Tonner gerammt und merken immer noch nichts. Machen stur weiter. Immer weiter und immer weiter. Warum? Weil sie unbelehrbar sind. Wisst ihr, wie es Gott manchmal geht? Wenn wir uns als Menschen schon manchmal aufregen, dann frage ich mich, wie es manchmal dem Herrn geht. Mit so sturen, unbelehrbaren Leuten. Gibt's die? Gibt's genug davon. Ist genug. Auf diesem Wege aber, wenn du mit Gott gehst, wird kein Hindernis dich aufhalten. Das ist mal eine Zusage, hä? Wenn du auf die Weisheit achtest und dich belehren lässt, zuhörst. Nächster Vers. Richte dich nach dem, was du gelernt hast. Jetzt gibt's natürlich auch Leute, die nichts gelernt haben. Oder die nichts lernen wollen. Oder die sagen, das ist doch alles dumm Zeug. Was du nicht gelernt hast, kannst du nicht anwenden. Korrekt? Ist so. Aber wenn du es im Geist gelernt hast, und vor allem auf den Heiligen Geist zu hören, das ist Weisheit. Bevor du was kaufst, bevor du einen Vertrag unterschreibst, frag doch erstmal ihn. Frag ihn. Er wird dir antworten. 100% wird er dir antworten. Auf welchem Weg auch immer. Aber du kriegst eine Antwort, weil er hat es versprochen. Verwirf niemals die Lehre deiner Eltern. Hui. Schwierig, wenn man Eltern hat, die nicht gläubig sind. Und trotzdem haben sie vieles gesagt, was stimmt. Weil nicht alles falsch ist, was Menschen wissen. Aber gesegnet bist du, wenn du gläubige Eltern hast. Glaub mir, das ist eine Gunst. Ich wünschte, ich hätte das gehabt. Nur so ist dein Leben gesichert. Achte auf die Lehre der Eltern. Es ist viel leichter, wenn du wirklich von Herzen sagen kannst, ich höre auf das, was Mama und Papa sagt, wie dass du sagst, ach, die Alten schon wieder, immer wollen sie mir nichts Gutes gönnen. Nicht die Wahrheit. Du ja auch nicht deinen Kindern gegenüber, oder? Du sagst oft, mach das nicht, kauf das nicht, machen sie trotzdem. Manchmal müssen sie ihre Lehre machen. Ja, manchmal muss ein Kind auf die heiße Herdplatte langen und merken, es ist heiß. Manchmal ist es so. Schön wäre es, wenn jedes Kind sagt, ach, das ist heiß, dann lasse ich das mal lieber. So lernen sie es nicht immer, gell? Aber wir wollen auf das schauen, was uns der Heilige Geist lehrt. Nächster Vers. Handle nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Jetzt kommen wir wieder zum ganz wichtigen Punkt. Nimm dir die Gottlosen nicht zum Vorbild. Immer wieder höre ich so Aussagen, oh, bin ich nur so und so. Nee, nein, das wird alles vergehen. Alles, was die haben, wird vergehen. Alles, ihr Haus, ihren Job, ihren Ruhm, ihr Bankkontostand, alles, was sie sich drauf berufen, selbst wenn sie einen sexy Body haben, wenn sie durchtrainiert sind, egal auf was die sich berufen oder was sie sich rühmen, das wird alles komplett zu 100% vergehen. Was bleibt in Ewigkeit, ist das Wort Gottes in dir. Es bleibt in Ewigkeit. Eigentlich sind wir die Reichen und die Armen. Wir sind die Sehenden und die sind die Blinden. Wir sind die auf dem schmalen, guten Weg und die sind die auf dem falschen, breiten Weg. Die gehen durchs große Tor, wir durchs Nadelöhr. Aber wir gehen durch. Amen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Leute, die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Ich habe gestern mit einem Mann Gottes gesprochen, der seinen Lehrdienst und seine Gemeinde verlassen hat. Und dort haben sie ihm einen Job angeboten, ein Gemeindeauto und eine machtvolle Position. Aber diese Gruppe hat das Wort Gottes verlassen. Und er hat sich entschieden, ich entscheide mich für Gott und ich bin gegangen. Und er kämpft und er macht und er tut und er kämpft und er macht und er tut. Alles im Kleinen. Und sagt, und sein Vater wohnt neben dieser Gemeinde. Und wenn er seinen Vater besucht, sieht er die Gemeinde immer und immer kommen die Gedanken, wärst du geblieben, hättest du jetzt auch ein Haus, ein Auto, ein Boot. Kennt ihr die Spielchen vom Teufel? Und da sagt er mir gestern, und da fuhr ein Cabriolet von mir. Mit dem Kennzeichen, da sieht man die zwei Mittelbuchstaben, sind alle Autos, wo auf die Gemeinde zugelassen sind. Ein Cabriolet, Nobelmarke. Und drin sitzt ein Mann älteren Alters, braun gebrannt, so ein Elektroneger. Oh, das schneide ich raus. So ein elektrisch pigmentierter. Hoffe, das war jetzt politisch korrekt. Sonnenbrille auf, fuhr vor die Gemeinde und da haben sie ihn schon bejubelt, so 20 Leute, wo er kam. Und der Teufel sagte ihm, wärst du geblieben, wär's jetzt deins. Und er hat zu ihm gesagt, du hast alle Entscheidungen richtig getroffen. Weil das alles wird vergehen. Und falsche Lehrer, die Leute auf dem breiten Weg führen, anstatt auf dem schmalen halten, die werden ein desto schlimmeres Urteil empfangen, sagt die Bibel. Ein desto schlimmeres Urteil. Denen wird schlimmer gehen wie den Satanisten. Leute, ist kein Spiel mit Gott. Und das ist wichtig, aber manchmal sieht unser Herz das. Manchmal, versteht ihr? Und dann musst du stark bleiben. Und dann ist es gut, wenn man Geschwister hat, die einem ermutigen und sagen, nee, bleib auf dem Kurs, bleib ehrlich und so weiter. Amen. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Nächster Vers. Folge nicht ihrem Beispiel, sondern meide das Böse. Ja, fliehe vor ihm und bleib auf dem geraden Weg. Wow, da steht sogar. Hammer, oder? Halleluja. Bleib auf dem geraden Weg, nicht den krummen. Und das hat auch Jesus gesagt, mach die krummen Wege gerade für den Herrn. Gott geht gerade Wege, nicht krumme Wege. Wisst ihr, Gott hat mir mal vor Jahren ein Bild gegeben. Er hat gesagt, Thomas, mach mal einen Strich von A nach B. Habe ich das aufgemalt, er hat gesagt, messe mal. Er hat gesagt, oh, so knapp 30 Zentimeter. Sagt Jesus zu mir, Thomas, das ist die kürzeste Strecke, die ich mir für dich wünsche. Und er hat gesagt, und jetzt malst du mal zickzack. Und jetzt misst mal nach. Da war ich bei 50 Zentimetern. Sagt er, siehst du, aber beides waren auf den ersten Blick nur so hoch. Die waren gleich hoch. Aber wenn du nachmisst, merkst du, zickzack ist viel länger als die kürzeste Strecke. Du kannst von hier nach Hamburg fahren, nimmst die kürzeste Autobahnstrecke oder du fährst über München oder über Dresden. Das geht alles, das ist kein Problem, kann man machen. Man kann zwar über Paris nach Hamburg, alles kein Problem. Aber du verlierst unfassbar viele Zeit, die eigentlich für etwas anderes da wäre, anstatt zickzack zu fahren. Könnt ihr mal folgen soweit? Jesus hat für uns immer die kürzeste Strecke von A nach B. Ob das Heilung ist, Befreiung ist, uns auszubilden. Aber wir laufen oft Gott aus der Schule. Du, ich, auch schon ein paar Mal, oder? Sind wir ehrlich? Immer wieder laufen wir weg und dann ist es zickzack für Gott. Vergeudete Zeit, vergeudete Ressourcen und so weiter. Diese Jahre kommen nie wieder. Gott kann uns alles erstatten, ob das Finanzen sind, Menschen sind, siehe Hiob. Aber die Zeit kommt nie wieder. Die ist vorbei. Gestern, was willst du an gestern ändern? Geht gar nichts. Deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, wo wir gerade drin sind, wo Gott uns haben will. Wo sind wir gerade hingestellt? Wo ist unser Platz? Das ist ja das, was ich euch immer sage, das habe ich auch letzten Sonntag gesagt. Es gibt keinen schöneren Ort als da, wo Gott dich haben will. Das heißt nicht, dass das für dich der schönste Ort ist. Das heißt es nicht. Stimmt's? Manchmal ist auch dein Partner so, wo du denkst, Mann, das ist nicht mehr schon der schönste Ort, wie es mal war, aber es ist immer noch der beste Ort. Immer noch. Amen. Ja, nur weil die Frau oder der Mann dir die Wahrheit sagt ins Gesicht, sind es nicht Idioten. Die lieben dich, deswegen machen sie das. Und Gott ist genauso. Halleluja, nächster Vers. Diese gottlosen Menschen können nicht einschlafen, bevor sie nicht Schaden angerichtet haben. Sie finden keine Ruhe, bis sie jemandem Unrecht zugefügt haben. Unfassbar, findest du überall. 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 Gestern ist mir so eine Geschichte eingefallen, wo ich noch im Autohaus war, Autoverkäufer, haben wir jede Woche einen LKW gekriegt mit Neuwagen. Und der Sohn vom Chef war ein Trottel, anders kann man es nicht sagen, ja. Der konnte nicht mal gerade pinkeln. Das war zickzack, ja. Den konntest du nichts machen lassen. Dann geht er hin und sagt, er ladet die Autos vom LKW ab. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, bitte nicht. Ja, aber mir egal, ist der Chef. Ja. Dann hat er Autos abgeladen, 3 Neuwagen, hat die hingestellt und hat noch ein paar abgeladen. Und dann hat er bei den anderen 3 vergessen, die Handbremse anzuziehen. Da sind die Autos runtergerollt auf die 9 drauf, also die 9 auf die 9. Dann waren die hinten komplett kaputt. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben den Kunden angerufen und haben gesagt, oh, die Lieferung verzögert sich noch 2 Wochen. Haben die Dallen ausbeulen lassen, frisch lackieren und haben die kaputten Autos, die Unfallautos, den Kunden als Neuwagen verkauft. Ich habe noch kurz diskutiert, gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Ich überlege mal, da ist jemand, der spart vielleicht 20 Jahre auf das neue Auto, sein größter Traum, ihr verkauft ihm das jetzt, das ist ein Unfallauto. Ja, das ist doch wurscht, wissen die doch nicht. So war das da immer. 2 Jahre habe ich es ausgehalten, gesagt, ich muss da weg, ich gehe kaputt. Versteht ihr? Überall überlegen sie, wie sie anderen schaden können. Und die können auch nicht einschlafen, bevor sie nicht wieder irgendeinen abgezockt haben. Und da ist es gang und gäbe im Auto verkaufen. Gibt auch andere, ihr wisst schon. Aber es gibt wirklich Leute, wenn die nicht irgendeinen über den Tisch gezogen haben, haben die keinen Frieden. Da waren als haarsträubende Sachen mit Finanzierung und sonstiges. Weißt du? Oder jemand gibt ein Auto und Zahlung, die Winterreifen sind mit dabei. Dann tun sie die raus, verkaufen das Auto und sagen dem Typ, ey, wenn du noch Winterreifen willst, ich verkauf dir noch welche, ich hab da noch welche da, die passen. 300 Euro nochmal. Verstehst du? Macht man sowas? Ja, man kann es machen, aber ich find's nicht in Ordnung. Weil es hat die Firma kein Geld gekostet. Versteht ihr? Und das sind so Sachen, das enden, jetzt kann ich auch gar nicht alles erzählen, es geht schon wieder in den Bereich, das, aber ihr versteht schon. Okay? Weiter, nächster Vers. Was sie essen und trinken, haben sie durch Betrug und Gewalttat an sich gerissen. Ich finde es ja immer lustig, der Heilige Geist gibt mir immer Beispiele und danach steht's dann da. Das ist schon unfassbar, echt. Manchmal selber für mich unfassbar, ja. Ich weiß ja nicht alle Verse auswendig. Okay, nächster Vers. Das haben wir ja gerade geklärt. Ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunkeln tappen sie umher. Im Dunkeln tappen sie umher. Das, was ich euch oft gesagt habe. Sie meinen, sie planen alles und sie haben alles unter Kontrolle. Aber Gott sagt, sie laufen im Dunkeln. Sie laufen im Dunkeln. Das musst du mal wirklich machen. Mach mal alles dunkel. Das ist beängstigend. Es ist richtig angstmachend. Und auf einmal deine Ohren werden so sensibel, die hören jedes Geräusch. Du hörst auf einmal das Gras wachsen. Und dann raschelt's da, wenn's richtig finden, ich meine nicht dunkel, finster, wo du nichts mehr siehst. Und dann merkst du erstmal, boah, krass, du hast nichts unter Kontrolle. Mit Mallis war ich da mal in Wiesbaden, Mama, gell, wer ist Wiesbaden, wo wir da im Darkroom waren, da in dem, wir waren in so einem dunklen Zimmer, da muss man aufpassen, was man jetzt wieder, ne? Und da hat ein, das war wie eine Gaststätte, so ein Café, und da hat ein Blinder bedient. Und ich habe mir noch nie Gedanken drum gemacht, wie das ist. Du gehst rein, Vorhang zu, und dann siehst du gar nichts. Du tappst wirklich im Dunkeln. Du musst den Stuhl ertappen, den Tisch, wo du hinsitzt. Dann sitzt du dahin, dann schenkt er dir Getränke ein. Der kann das so. Der irgendwie sieht er das, ohne dass er was sieht. Und dann, wo ist denn das Glas? Dann musst du so, dann fasst du das Besteck an und dann kriegst du was zu essen. Und das ist das Unheimlichste, was es gibt. Habe ich gedacht, Alter, Finsternis ist richtig schlecht. Finsternis ist schlecht. Wir verstehen das heute fast nimmer, weil überall brennt Licht. Vor 150 Jahren saßen die Menschen in absoluter Finsternis. Da gab es eine Kerze im Bauernhof und die hat so viel Geld gekostet, die hat nicht lang gebrannt. Da bist du in dein Zimmer und dann war Finsternis. Es sei denn der Mond schien oder die Sterne. Aber da war nicht, wir verstehen heute Finsternis nicht mehr. Aber die Bibel sagt dir, ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunkeln tappen sie umher. Die Gottlosen, die Bösen. Und wenn sie fallen, wissen sie nicht einmal, worüber sie gestolpert sind. Heftig, oder? Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller und heller und heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Ist der Hammer, wenn morgens um 4 die Sonne aufgeht und immer mehr und auf einmal, wupp, wird immer heller. Weißt du, so ist auch unsere Erlösung. Wir leben in der Endzeit, wir denken, es wird immer finsterer. Aber für uns Christen wird es eigentlich immer heller. Wir nahen uns dem vollen Licht, was kommt, nämlich Christus. Ihr müsst umdenken. Wir kommen gleich noch zum Schlüsselvers, wenn ich es heute noch schaffe. Okay? Da ist ganz ziemlich am Ende. Weiter geht's. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Nochmal die Ermahnung, wieder mit Ausrufezeichen. Ja, nächster Vers. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Das ist die Botschaft mit dem Wort Gottes. Präg es dir fest ein, verachte es nicht. Hör es nicht, geh raus und sag, was hat denn Thomas heute gepredigt? Oh, weiß ich nicht mehr. Ihr müsst das Wort in euer Herz schreiben. Ihr müsst es in euer Herz fallen lassen. Die Woche hat mich ein Mann angerufen und hat gesagt, ich habe Ihre Predigt jetzt 4-mal im Auto angehört. Und ich habe es immer noch nicht ganz. Aber ich bleib dran. Freue ich mich. Genau das ist der Schlüssel. Musst hören, hören, hören. Investieren auf das Richtige, in das Richtige. Nicht irgendwelche Fernsehserien gucken. Das kann man auch, das mache ich auch. Aber das dominiert mich nicht. Das Wort Gottes dominiert mich. Das ist, was in meinem Herzen brennt, ist das Wort Gottes. Ich habe zu jedem Problem, fällt mir immer sofort ein Vers ein. Das ist mir nicht zugeflogen. Das ist über Jahre, habe ich das gelernt, studiert, auswendig gelernt, angemalt, wieder gelesen, verinnerlicht, wieder rausgeholt, wieder mich erinnert. Anders geht's nicht. So läuft's. So ist auch, wenn du für die Schule lernst, ist genau dasselbe. Nächster Vers. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Nochmal zurück. Verachte meine Worte nicht. Meine Worte. Seht ihr, Wort Gottes? Ah, Thomas, ich bin viel lieber, wo die Salbung ist. Ich bin da lieber da in the Healing Rooms und lass mich da beten und dann geht's mir gut. Schön für dich. Was ist, wenn die Healing Rooms geschlossen sind? Was machst du dann? Ja, dann suche ich andere Healing Rooms. Ja, das Spiel kennt man schon. Nochmal, verachte meine Worte nicht, das Wort Gottes, präg sie dir fest ein, weiter. Sie geben dir ein erfülltes Leben, ein zufriedenes Leben, ein Leben im Glück, auch wenn die Umstände schwarz sind, und erhalten dich gesund. Ich habe ein Zeugnis gelesen von einer Frau, die als Kind mit ihrer gläubigen Mutter mit der ganzen Straße im Bombenkeller saß in Hamburg, als Hamburg bombardiert wurde. Und man weiß, wenn das Inferno am größten war, hat das Feuer aus dem Keller den Sauerstoff gezogen. Und die ganzen Leute sind erstickt, die im Keller waren, wenn das nicht hundertprozentig luftdicht war. Und wenn es hundertprozentig luftdicht war, manchmal hat eine Stadt 3 Tage und 3 Nächte gebrannt. Du hast so lange gar nicht Sauerstoff da unten. Wenn es zu viele Leute sind, ersticken sie an Sauerstoffmangel. Und wenn du dann die Türe aufreißt, wird es noch schlimmer, weil der restliche Sauerstoff noch rausgezogen wird. Teufelskreis. Und diese Frau saß da mit ihrer gläubigen Mutter und die Mutter betete laut und sagte, Jesus, schütz uns, hilf uns und so weiter. Und hat ein Nachbar aus der Straße gesagt, das hilft doch nichts. Dann hat sie gesagt, doch, mein Herrgott wird mich durchbringen und niemand, der hier ist, wird sterben. Und die haben alle überlebt. Die haben sie rausgegraben und haben gesagt, wie wir, alle sind tot, alle in der Straße, alle tot. Wie habt ihr das überlebt? Weil das so ein toller Bunker war? Nein, das war ein Keller, den sie mit Sandsäcke einigermaßen dicht gemacht haben. Daran lag's nicht. Das haben andere auch gemacht und sind gestorben. Es lag an dem Glauben dieser Mutter, wo eine im Schiff ist, eine im Keller und glaubt und sagt, mein Jesus ist größer. Amen. Und sich auf das Wort stellt und Psalm 91 proklamiert und so weiter und so fort. Über all die Jahrhunderte hat Gott solche Leute immer gerettet, weil er treu ist. Aber wenn du das Wort nicht kennst, kannst du dich nicht drauf berufen. Ist logisch. Ja, ich ruf mal einen Pfarrer an. Der soll mal für uns beten, ja. Das geht nicht, wenn du im Keller sitzt. Dann, wenn du es brauchst, wenn du schwimmen musst, wenn das Schiff untergeht, musst du schwimmen können. Im Geist auch. Weiter geht's. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Jetzt kommt's. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass wir alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus bekommen. Das ist die Einleitung, auch wichtig. Hier, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Aber mir werden die Lottozahlen von nächsten Samstag lieber. Kann man machen, kann man empfangen, kann man sogar wissen. Satanisten können das, die wissen die Zahlen im Voraus. Weil dann nämlich die Dämonen das so bewirken, dass genau die Zahlen, die sie, so macht es jeder Zauberer. Schon mal gesehen im Zauberkurs? Schreiben Sie mal auf die Karte eine Zahl oder Namen oder irgendwas. Und schreiben die das drauf, legen es weg. Und er weiß es dann. Und die meinen, er hätte das gewusst. Dabei sagen die Dämonen ihm 10. Und dann kommt und sagt dem Zauberer 10. Der weiß schon vorher, dass die 10 dahin schreiben, weil die Dämonen das machen, die sind doof. Aber hier ist es anders. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen ein Viertel deines Lebens. Keiner widerspricht, seltsame Gemeinde. Sie beeinflussen dein ganzes Leben, alles. Das, was ich euch oft sage, wenn du denkst, du bist ein Versager, du kannst es nicht etc., das wird die Frucht sein. Es geht ja nicht anders. Aber wenn du anfängst, dein Denken zu ändern und dein Herz mit dem Wort Gottes füllst, anstatt mit den Umständen, Nachrichten, Informationen, Prägungen, Erziehungen etc., merkst du, es verändern sich deine Emotionen. Seht ihr das? Gedanken produzieren Emotionen. Richtig? So, und Emotionen produzieren Gedanken. Wenn einer verletzt wird, produziert es was? Emotionen. Die Verletzung, wenn er die nicht unter Kontrolle kriegt, können Gedanken hervorbringen, wo sie sagen, den legst du um. Und was macht er? Besorgt sich eine Waffe, legt den um. Jeder fragt, warum? Ja, der hat mich verletzt. Ja, das war doch nur Spaß, war doch ein Kleid. Nee, da sind wir wieder bei der Tiefe der Verletzung, die kann man nicht messen. Was für den einen Pillepalle ist, ist für den anderen das Todesurteil für dich. Richtig? So, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Jetzt seht ihr, wie wichtig das Wort Gottes ist. Ich weiß, Jesus hätte kommen können und jedem ein bequemes Leben machen. Sobald Jesus weg gewesen wäre, wäre das bequeme Leben weg gewesen. Weil sie nicht selbstständig geworden wären. Er kam und hat das Wort gelehrt. Das Wort, das Wort, das Wort und immer wieder das Wort. Immer und immer wieder. Paulus hat immer wieder und immer wieder das Wort gelehrt, bis sie einschlafen, aus dem Fenster fallen und tot sind. Paulus geht kurz runter, weckt den auf, setzt ihn oben wieder ans Fenster, sagt, weiter geht's. Das sind so Dinge, das überliest man so schnell in der Bibel. Das ist, er wusste, nee, rausfallen hält mich nicht auf. Weiter geht's, wir waren noch nicht fertig. Ja, er wusste, sie brauchen das Wort. Und ihr seid Leute, glaube ich wirklich von ganzem Herzen, ihr habt Hunger nach dem Wort. Und das Wort verändert euer Leben, richtig? Du bist heute erfolgreicher als jemals zuvor, davon bin ich überzeugt. Und du bist nächstes Jahr um die Zeit noch erfolgreicher wie heute, weil noch mehr Wort in dir ist, noch mehr Glauben, noch mehr Überzeugung, noch mehr Zuversicht, noch mehr Hoffnung. Weil es logisch ist, das sammelt sich, das ist wie eine Vorratsscheune dein Herz, wo du das Wort drin sammelst. Sie beeinflussen dein ganzes Leben. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Du kannst nicht sagen, oh, ich mache jetzt einen Fußballverein mit und dann sitzen wir da jeden Sonntagmorgen am Stammtisch und dann wird da über alle hergezogen und du sagst, ja, mich tangiert es nicht, ich bin Christ. Vielleicht einen Monat, vielleicht ein halbes Jahr. Aber irgendwann auf einmal redest du wie sie, du denkst wie sie, weil es logisch ist, weil es abfärbt. Deswegen ist nicht mehr gut, dass wir überall dabei sind. Es funktioniert nicht mehr. Und umgekehrt, im Positiven ist es genauso. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die gläubig sind, die Jesus lieben, das färbt ab. Das ist ansteckend, es ist erfrischend, es ist erquickend, es macht Spaß. Du hörst Gebetsresultate. Jedes Zeugnis, was sie hier gibt, ist nicht, damit du dich profilieren kannst. Das lernen auch noch manche, alles gut. Aber es ist eigentlich dazu da, um deinen Geschwistern zu sagen, hey, Glaube funktioniert. Gott ist treu. Ich habe all meine Kraft auf Jesus gesetzt. Ich habe Einsicht erworben und kann jetzt richtig urteilen. Ganz oft, wenn ich zornig bin auf irgendeinen Christ, so richtig zornig, weil irgendwas wieder ganz knallhart vorgefallen ist, dann bete ich immer, wenn ich merke, oh, jetzt, dann sage ich, Jesus, zeig du mir die Person. Das ist das Krasseste, was es gibt, weil es komplett konträr ist zu dem, wie ich es sehe und es mich noch mehr herausfordert. Weil jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Sage ich, Jesus, ich möchte so sehen, wie du siehst, oder ich bleibe bei meinem Bild. Ja? Aber es ist gut, wenn wir das lernen. Es ist ein Lernprozess. Und übrigens funktioniert es bei den anderen auch. Zu mir ist mal eine Frau gekommen und hat mir ganz schlimme Sachen vorgeworfen. Da habe ich zu ihr gesagt, geh mal und frag den Heiligen Geist, was er dir zeigt über mich. Nächsten Tag kam sie mit Tränen in den Augen. Wollte mich knuddeln und mir um den Hals fallen. Da habe ich gesagt, das lassen wir mal lieber jetzt. Wir gehen nicht von einem Extrem ins andere. Ja, aber ich habe gemerkt, wow, der Heilige Geist hat sie komplett überführt. Hey, besser geht's nicht. Besser geht's nicht, wenn die Wahrheit uns frei macht. auch wenn es in dem Moment krass ist oder wehtut. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Amen. Halleluja. Genau, 24, noch drei Verse. Jetzt kommt wieder etwas, wo wir wieder einen Job haben. Verbreite keine Lügen. Verbreite keine Lügen. Wenn ich irgendwas geschickt bekomme, wo kein unten kein Ding dazu ist, kein Vermerk, wann derjenige das denn gesagt haben soll, interessiert mich das gar nicht mehr. Weil mittlerweile ist echt witzig, was für Sachen laufen. Alle möglichen Leute behaupten irgendwas. Und es gibt auch, wisst ihr, auch der Feind, unsere Feinde streuen Sachen. Vor ein paar Jahren haben sie Hakenkreuzsprüher festgenommen in Hamburg. Und da haben sie rausgefunden, das sind Linke gewesen. Die wollten die Leute provozieren mit Hakenkreuzen und haben die gesprüht. Und alle haben sich wochenlang in der Presse aufgeregt über die bösen Nazis. So kann man auch Propaganda machen. Versteht ihr? Aufpassen. Nicht alles, was in christlichen Kreisen permanent geteilt wird, auch gerade jetzt, ist irgendwo von einem guten Autor oder mit einem guten Ding dahinter. Ganz oft sind es unsere Feinde, die uns verwirren mit diesen Informationen. Aber ich bleibe beim Wort Gottes. Vermeide jede Art von Falschheit. Es geht noch um dein Leben. Geht immer noch darum, dass es dir gut geht. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit. Weiter. Verliere nie das Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Das ist Jesus. Jesus ist unser Ziel. Jesus ist die Vollendung unseres Glaubens. Er ist die Vollendung unseres irdischen Lebens. Er ist der Sinn und Zweck, warum es uns gibt. Warum du existierst. Der Grund dafür ist Jesus. Halleluja. Und das ist dein Ziel. Folge keinen weltlichen Zielen, sondern die weltlichen Ziele müssen deinem Hauptziel dienen und nicht andersrum. Halleluja. Vers 26. Überlege sorgfältig, was du tun willst, und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Überlege sorgfältig. Mit Weisheit. Mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes. Mit dem Herrn zusammen. Überlege sorgsam. Und denke drüber nach. Denk lieber einmal mehr drüber nach. Schlaf lieber mal eine Nacht darüber. Und schau mal, ob es am nächsten Tag immer noch so brennt, ob du immer noch so das begehrst oder ob es schon ein bisschen nachgelassen hat und es vielleicht schon irgendwie abklingt. Und dann kannst du dich vor vielen Schaden bewahren. Halleluja. Und der letzte Vers. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Schau nicht nach rechts oder links. Die Bibel ist voller Weisheit. Und lehrt uns, wie wir unser Leben leben sollen, damit es erfolgreich wird. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Und Erfolg bei Gott ist nicht immer der Erfolg, den die Welt meint, was erfolgreich ist. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht so, dass wir vielleicht materiell weniger haben, aber wir sind im Herzen glücklich. Und wer kann das dir bezahlen? Wie kann man Glück aufrechnen? Wie kann man ein zufriedenes Leben, ein zufriedenes Herz, wie soll man das aufwiegen? Wenn du morgens aufstehst und du fühlst dich gut, dir geht's den ganzen Tag gut, selbst Montagmorgens, die Woche ist nicht schlecht, die Woche ist gut, selbst mit Herausforderungen, wenn es dir irgendwo innerlich wohl geht, da hast du doch alles, was du haben kannst. Da geht doch gar nicht besser. Weißt du, wenn du 10 Autos hast, du kannst immer nur mit einem fahren. Wenn du 300 Paar Schuhe besitzt als Frau, kannst du immer nur eins tragen. Ja, das ist nicht der Punkt, das macht dich nicht glücklich. Je mehr, sondern der Frieden in deinem Herzen ist der Punkt. Und hier heißt es nochmal zur Erinnerung, pass auf, damit ihr klug werdet. Erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Wichtig, da nochmal mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Und trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie. Entwickle eine Liebe zur Weisheit, nicht zur menschlichen Weisheit und Philosophie, das haben wir geklärt. Und auch nicht zu klugen Sprüchen. Und irgendwelch der hat gesagt und jener hat gesagt, es geht nur darum, was Jesus gesagt hat. Das ist die Wahrheit. Und das ist das, was für unser Leben zählt. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist einfach erfrischend, es ist erquickend, es erbaut uns, es tut uns gut. Vater, danke, dass du unser Leben baust und dass du uns korrigierst und dass du auch in herausfordernden Zeiten immer noch dasselbe sagst, immer noch dieselbe Zuversicht gibst. Vater, wo wir vielleicht denken, es geht dem Ende zu, da machst du immer wieder einen Neubeginn, immer wieder einen Neuanfang. Egal wie alt wir sind, egal wie lange wir schon im Glauben sind, wie lange nicht. Herr, das alles ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass du die Konstante in unserem Leben bist. Du bist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Du wirst dich nie verändern. Du wirst nie deine Meinung ändern. Du stehst zu dem, was du gesagt hast. Du liebst uns durch und durch. Und du hast es gesagt, dass das gute Werk, was du in uns angefangen hast, wirst du auch vollenden. Papa, und da halte mal fest dran, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja. Yes. Thank you, Jesus.